Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit Jonathan Neuscheler als Gast. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Jonathan wird uns heute ein bisschen was über seine eigene langfristig orientierte Anlagestrategie erzählen. Sie können wie immer Fragen stellen, rechts oben in das Fragepanel. Ich gebe die dann, wenn sie passen, weiter. Und ja, also eher eine lockere Unterhaltungsrunde heute. Ich bin mir sicher, es wird super, super interessant. Jonathan Neuscheler ist Blogger, führt den Blog abilitato.de, ist damit auch ziemlich bekannt geworden inzwischen hier in Deutschland. Und ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde mit ihm. Hallo Jonathan, schön, dass du da bist.
Hallo Edda und vielen Dank für die, wenn auch virtuelle Einladung an die Börse Frankfurt. Freue mich sehr, mit dir und den Zuschauerinnen und Zuschauern die Mittagspause verbringen zu dürfen.
Und dann machen wir direkt mal eine echte Trause. Also wenn du das nächste Mal hier in der Gegend bist, dann gehen wir hier hinten raus aufs Parkett.
Nein, ist immer wieder schön bei euch, ja. Auch wenn das ja mittlerweile sehr elektronisch alles abläuft, aber da wird einem eben wieder bewusst, wie das Ganze losging. Ja, und da werden wir gleich auch noch darüber sprechen.
Prima. Also fangen wir mal direkt mit dem Mann an. Du sagst, du würdest langfristig orientiert anlegen. Was verstehst du vielleicht zur Einordnung vorweg? Was verstehst du unter langfristig? Was ist das für ein Zeithorizont?
Ja, also es geht mir vor allen Dingen um die gedankliche Perspektive. Wenn wir uns in unser Depot einloggen, wenn wir eine Börsenzeitschrift öffnen, wenn wir eine Website öffnen wie die der Börse Frankfurt oder ja, andere Finanzinformationsportale, dann fliegen uns immer Kurse entgegen. Und Kurse sind richtig und wichtig, gerade wenn man kauft oder verkauft, dann muss man wissen, was eine Aktie kostet. Aber sie haben den Nachteil, dass sie oft dazu führen, dass man mehr, zumindest wenn ich jetzt von meiner Erfahrung berichte, mehr und mehr eine Aktie als ein Spekulationsobjekt sieht. Ja, dass man überlegt, ah, was könnte morgen schon höher stehen oder was ist jetzt die letzten 3 Monate gut gelaufen. Und dabei gerät oftmals in Vergessenheit, dass wir uns hier eben gerade nicht an irgendwie einer Sportwette beteiligen oder dass wir Lotto spielen, sondern dass wir tatsächlich Unternehmensanteile kaufen. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Überschrift. Ich kann auch nur mit Wasser kochen, was eigentlich Abilitato ausmacht. Ich versuche immer wieder, diesen Blickwinkel einzunehmen, dass wir uns gerade an einem Unternehmen beteiligen. Und dazu gehört dann eben auch, gedanklich sich vorzustellen, mal angenommen, du hättest das nötige Kleingeld, alle Aktien eines Unternehmens zu kaufen. Dann tauscht du sozusagen das angesparte, ja, oder die Ersparnis, das angesparte Cash ein. Im Gegenzug bekommst du aber dann Zugriff auf den Cashflow des Unternehmens bis in die Unendlichkeit oder solange das Unternehmen existiert. Und das ist dann jetzt fast schon mein Anlagezeitraum. Ich überlege natürlich nicht, wo ein Unternehmen in 50 Jahren steht, weil wer weiß schon, was in 50 Jahren ist, aber ich überlege mir schon, wäre es heute, auch wenn das dann nachher nur für eine, 10 oder 100 Aktien gilt, ein guter Zeitpunkt, um das angesparte Cash einzutauschen, um mich im Gegenzug an dem Cashflow des Unternehmens zu beteiligen. Und daher, da steht kein 3-monatiger, auch kein 1-jähriger, sondern durchaus ein 5- bis 10-jähriger Betrachtungszeitraum bei der Anlagedauer.
Und wonach bewertest du das dann konkret, wenn du sagst, heute könnte der gute Zeitpunkt sein? Was schaust du dir da an bei den Unternehmen?
Ja, also am Ende stelle ich mir immer vor, dass wir eine Benchmark haben oder eine Investitionsalternative haben. Das könnte jetzt beispielsweise der MSCI World Index sein. Es gibt auch Leute, die lieber einen anderen ETF besparen. Aber so der breite Aktienmarkt, der hat in den letzten 100 Jahren in den USA etwa 10% pro Jahr eingebracht. Ich glaube, der MSCI World, der umfasst ja die ganzen Industrieländer, der lag etwa bei 7%, seitdem er aufgezeichnet wird. Also irgendwo in der Spanne 7, 8, 9, 10% pro Jahr hat man als passiver ETF-Anleger ganz langfristig eingefahren. Und jetzt ist es so, das ist ja eine Alternative, in die wir jederzeit investieren können. Das heißt, wer für wen die Börse eher eine Last ist als eine Leidenschaft, der kann da direkt rein investieren und hat mit sehr wenig Zeitaufwand ein gutes Ergebnis und ist an der Weltwirtschaft beteiligt. Das heißt, wenn ich jetzt eine direkte Einzelaktienanlage tätige, dann muss mein Chance-Risiko-Verhältnis schon besser sein als das der passiven Anlage. Das heißt nicht, dass das immer gelingt, aber das sollte zumindest die Erwartungshaltung sein. Das heißt, ich schaue zum einen auf die Chancen. Ja, was denke ich, sind da vielleicht 10, 12, 14, 15% drin? Aber zum anderen schaue ich auch auf die Risiken, sprich, ist die Bilanz solide aufgestellt? Ist das ein stark schwankendes Unternehmen? Oder ist der Geschäftsverlauf, die Branchenentwicklung stabil? Was für ein Track-Record hat das Unternehmen? Und so ergibt sich dann eben ein Chance-Risiko-Verhältnis. Und bei einer Aktie wie einer Coca-Cola, ja, die würde ich schon kaufen, wenn sie so viel Rendite einbringt wie der allgemeine Markt, weil ich einfach glaube, dass es ein sehr stabiles Unternehmen ist. Das heißt, das wären dann identische Chancen, geringere Risiken. Bei anderen Aktien, die durchaus stärkere Schwankungen aufweisen, da erwarte ich dann schon einen Renditeaufschlag, um überhaupt bereit zu sein, da eine Investition zu tätigen. Also am Ende lässt sich das leider nicht auf eine einfache Formel herunterbrechen. Ja, sonst wäre es einfach, dann müssten wir jetzt dieses Webinar nicht machen. Da müssten ganz viele Leute sich gar keinen Kopf um die Geldanlage machen, denn jedes Unternehmen ist individuell. Aber am Ende geht es eben tatsächlich immer um den Cashflow, also den freien Cashflow. Das, was ein Unternehmen am Jahresende zusätzlich auf dem Bankkonto hat gegenüber dem Jahresanfang, der dann aufgeteilt werden kann über Dividenden, über Aktienrückkäufe, wie auch immer, und an die Eigentümer zurückfließt. Und dann kommt es auf die Wachstumsrate des Cashflows an und auch auf die Stabilität oder Sicherheit des Cashflows. Ja, das sind die Punkte, an denen ich mich orientiere. Ich schaue natürlich auf die Bewertung und so ergibt sich dann ein Blick auf die Bewertung und ja, auf das Bild, ob das dann am Ende Sinn ergibt oder nicht.
Also dein Hauptkriterium für die Rendite ist dann der Free Cashflow beziehungsweise das Wachstum des Free Cashflows über den Zeitraum. Nimmst du dann prognostizierte Größe oder wie gehst du da vor?
Ja, also die Sache ist ja die, wenn wir uns an einer Aktie beteiligen oder an einem Unternehmen beteiligen, dann beteiligen wir uns an der Zukunft des Unternehmens. Die Vergangenheit ist zwar total schön, wir haben gute Daten, auf die schaue ich auch gerne, aber am Ende steht uns das von heute in die Zukunft gehende zu. Ja, das heißt, wir müssen immer nach vorne den Blick richten. Und tatsächlich habe ich da so für mich so eine Daumenregel entwickelt, wie ich die Renditeerwartung berechne. Das heißt nicht, dass diese Formel immer passt. Das heißt auch nicht, dass die aufgeht auf Jahressicht. Aber sie ist einfach eine Hilfestellung für mich persönlich, um das ein bisschen greifbarer zu machen, wie viel Potenzial ich bei einem Unternehmen sehe. Ja? Und das ist die Summe aus der Free Cashflow-Rendite für dieses oder für das nächste Jahr, was man da eben erwartet als nachhaltigen Free Cashflow. Den durch die Marktkapitalisierung teilen, dann kommen wir auf die Free Cashflow-Rendite. Also mal ganz einfach gesprochen, wenn Coca-Cola 10 Milliarden Cash generiert im Jahr, 250 Milliarden Marktkapitalisierung dastehen, dann wären das 4%, die das Unternehmen pro Jahr verdient. Davon schüttet das Unternehmen etwa 3% als Dividende aus. Da merkt man, da bleibt noch ein Betrag übrig. Immer mal wieder machen sie einen Aktienrückkauf, immer mal wieder machen sie damit eine kleinere Übernahme. Aber das ist so der erste Faktor, also der Free Cashflow-Rendite. Und dann addiert, sprich die Summe aus dann noch dem zweiten Faktor. Und das ist das von mir erwartete nachhaltige Wachstum des Gewinns oder Free Cashflow. Ja, da auch wieder Beispiel Coca-Cola. Könnte ich mir vorstellen, dass in einem normalen Umfeld mit normaler Inflation von 2% vielleicht 4% Wachstum drin wären. Denn zum einen könnt ihr natürlich Preiserhöhungen weitergeben, aber ich glaube, in den Entwicklungs- und Schwellenländern wird Coca-Cola auch noch in der Lage sein, einfach zu wachsen mit der Bevölkerung, mit dem Konsum dort zu wachsen. Wenn ich das dann aufaddiere, 4% Free Cashflow Rendite und 4% wächst die Ertragskraft pro Jahr, dann bin ich bei einer Renditeerwartung von 8%. Ja, und so kann man das eben für jede Aktie überlegen. Man muss sich natürlich immer Gedanken dazu machen, was man für eine realistische Free Cashflow Generation oder ja, was für ein Free Cashflow man für realistisch hält und zum anderen, was für eine Wachstumsrate man dem Unternehmen zutraut. Und ja, dann kann man das addieren und dann hat man eine Renditeerwartung und kann das ins Verhältnis zu den Risiken und anderen Investitionsalternativen setzen.
Und die Kurse, bleiben wir mal bei der Punktbetrachtung. Die Kurse spielen für dich dann keine Rolle, also wo der Kurs in diesem Augenblick steht, oder fließt er doch ein?
Ja, genau. Also dadurch, dass ich ja die Free Cashflow-Rendite errechne, ja, jetzt an dem Beispiel von Coca-Cola, 10 Milliarden Free Cashflow, 250 Milliarden Marktkapitalisierung, da ist der Kurs ja drin. Wenn das eine Coca-Cola um 20% sinken würde auf 200 Milliarden Marktkapitalisierung, dann würde ja die Free Cashflow-Rendite schon auf 5% ansteigen und damit die Renditeerwartung auf 9. Also da spielt der Kurs dann rein. Ne? Also der Kurs ist ja schon wichtig, weil er im Endeffekt relevant ist für die Bewertung eines Unternehmens. Ja? Aber ich wehre mich halt so dagegen, dann täglich ins Depot reinzuschauen, vor allen Dingen, wenn es langfristig gedacht ist, sondern da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und auch ein bisschen stärker den Fokus auf die Unternehmensentwicklung zu lenken und ein bisschen weniger auf die täglichen Kursschwankungen.
Ja, und dann halt über die Market Cap, also quasi über auch eine Veränderung, die dann ja erst messbar wird. Dann spielen die Kurse ja sicherlich auch eine Rolle bei der Betrachtung des Risikos. Wie misst du das oder wie gehst du da vor mit der anderen Seite?
Ja, absolut richtig. Also da, wenn ein Unternehmen schon seit längerer Zeit an der Börse notiert ist, hat man ja den Vorteil, dann mache ich jetzt tatsächlich gerne mal einen Kurschart auf und aber den möglichst langfristigen, nicht ein Jahr oder 5 Jahre, sondern idealerweise 20 oder 30 Jahre. Denn ein Wirtschaftszyklus, der kann ja durchaus mal 10 Jahre dauern, in manchen Branchen sogar noch länger. Und in der Immobilienbranche, da hatten wir jetzt 20 oder 30 Jahre sinkenden Zinsen, da muss man dann ganz arg aufpassen. Aber typischerweise so ein Konjunktur- und Wirtschaftszyklus irgendwie 5 bis 10 Jahre. Und wenn ich dann einen 20-jährigen Chart aufmache, dann sehe ich ja zumindest die Zeitpunkte, zu denen das Unternehmen ganz stark abgestraft wurde, ja, die waren wohl schwierige Zeiten für das Unternehmen. Und dann kann man in diese Jahre in die Geschäftsberichte springen und schauen, was waren die Ursachen dafür. Und dann bekommt man schon ein besseres Gefühl dafür, bei welchen Punkten das Unternehmen in der Vergangenheit verletzlich gewesen ist. Das reicht aber noch nicht aus. Man muss natürlich auch prüfen, wie stark ist die Bilanz. Also kann das Unternehmen seine Zukunft gestalten oder nur noch verwalten, weil man einfach kaum Spielraum hat finanziell und kaum Sicherheitspuffer. Dann muss man sich natürlich anschauen, wie entwickelt sich die Branche und ist das Unternehmen innerhalb der Branche gut aufgestellt oder zählen die Produkte zu dem von vorgestern? Dann müsste man da auch eher aufpassen und natürlich auch einen Blick auf das Management werfen, sprich, traut man diesem Management-Team zu, letztlich das Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen oder sollte man da eher ein bisschen vorsichtig sein? Ja, also das sind die Punkte, auf die ich schaue bei den Risiken. Im Wesentlichen geht es einfach darum oder für mich darum, festzustellen, wie stark ist ein Unternehmen verschuldet. Und wie stabil ist der Geschäftsverlauf? Je stabiler und je geringer die Verschuldung, desto geringer würde ich dann auch die Risiken sehen und desto früher wäre ich auch bereit einzusteigen. Ja, weil ich bei geringen Risiken natürlich auch eine geringere Rendite benötige, um am Ende ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu haben. Wohingegen bei diesen zyklischen Branchen wie Chemie oder Stahl oder Zement oder was auch immer, Logistik, da würde ich dann schon persönlich einfach eine höhere Rendite erwarten, um bereit zu sein, dieses Risiko dann auch zu übernehmen.
Also gehst du erstmal in die Branche rein und sagst, ich gucke mir jetzt mal die Unternehmen dieser Branche an, oder guckst du erst auf das Unternehmen und sagst dann, danach schaust du nochmal nach der Branche. Was kommt da zuerst?
Ja, das wird so ein bisschen die Frage mit der Henne und dem Ei. Also in der Realität ist es mal so, mal so. Ich verfolge einen clusterorientierten Ansatz. Das heißt, was ich sehr gerne mache, ist nicht nur ein Unternehmen einer Branche mir anzuschauen, sondern drei, vier, fünf Unternehmen. Und jedes Management, jedes Unternehmen schildert die Branche immer aus einem eigenen Blickwinkel. Das kann man sich so vorstellen wie eine Theaterbühne, wenn da der erste Scheinwerfer aus einer speziellen Perspektive die Theaterbühne erleuchtet, dann sieht man zwar etwas, aber noch nicht das ganze Bild. Wenn man dann ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Unternehmen beobachtet, dann plötzlich sieht man das tatsächliche Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln und dadurch lernt man sehr viel über die Branche, aber auch über die Wettbewerber, aber auch über das Unternehmen selbst. Also das ist etwas, was ich oft und gerne mache. Ansonsten, ja, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass mir ein Produkt im Alltag auffällt und ich dann beginne, erstmal über das Unternehmen zu recherchieren und später dann über die Branche. Ich habe jetzt gerade eins zufällig auf dem Tisch stehen. Das ist diese Mio Mio Limonade. Also ich werde dafür nicht bezahlt. Ich trinke sie gerne. Und das ist aber tatsächlich ein Produkt der Bärensinn-Gruppe. Ja, und da habe ich das also entdeckt bei vielen Freunden. Das wurde getrunken und mir hat es auch geschmeckt. Und so bin ich dann auf ein Unternehmen gestoßen. Also ich sage auch immer, man muss mit offenen Augen durch die Welt laufen. Das ist so ein platter Spruch, aber das eine oder andere Investment habe ich darüber tatsächlich schon gefunden. Und deswegen manchmal geht es dann vom Unternehmen aus, manchmal geht es aber auch von der Branche aus, wenn ich schon Wettbewerber angeschaut habe und dann einfach da noch zwei, drei weitere Konkurrenten betrachte.
Du hast vorhin gesagt, dazu bräuchte man Leidenschaft. Wenn man die nicht hätte, lieber MSCI World oder vergleichbar, FTSE Country nehmen. Wie viel Zeit kostet dich denn deine Leidenschaft? Was meinst du, muss man mitbringen an Bereitschaft, Zeit zu verbringen? Ja.
Ja, also wenn ich mal erstmal nicht von mir spreche, sondern von dem typischen Zuhörer, da würde ich sagen, jeder von uns hat ja den Vorteil, dass er in irgendeiner Branche sich beruflich auskennt, ja, oder vielleicht auch hobbymäßig ganz tief drin ist in einer Branche. Also wer jetzt leidenschaftlich gern Fahrrad fährt und da daheim fünf verschiedene Mountainbikes bei sich stehen hat und die repariert und wartet und mit anderen Bikern sich trifft, der wird mitbekommen, was in dieser Branche los ist. Ja, und wer in irgendeiner Branche beruflich tätig ist, der wird in der Regel auch ein bisschen mehr darüber wissen, über die Ausbildung, über das Studium, über die Netzwerke und so weiter. Das heißt, man kann ja erstmal beginnen, sich von den Branchen ausgehend, in denen man sich gut auskennt, in denen man eine große Leidenschaft hat, ein großes Wissen, als Konsument, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, wie auch immer, in denen beginnen, sich einzuarbeiten, weil da wird man dann auch viel für sich persönlich lernen und man hat eh ein Interesse dafür. Und dann kann man da beginnen, die ersten Unternehmen zu beobachten bei ihrer Unternehmensentwicklung. Und dann kann man das über die Jahre Stück für Stück ausbauen, um weitere Branchen, um weitere Unternehmen. Aber das ist ja der Vorteil von uns Privatanlegern. Wir werden ja nicht gezwungen, diesen Job zu machen. Ja, also wir können, ich persönlich bin auch jemand, es gibt auch einfach gewisse Dinge, da traue ich mich nicht ran, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie die Entwicklung ist. Da fehlt mir das Interesse, zum Beispiel Halbleiterunternehmen, da traue ich mich einfach nicht ran. Wer wird da in 5 Jahren dann führend sein, habe ich keine Ahnung. Und das in die Entwicklung so schnelllebig, dann sage ich einfach, nee, da mache ich jetzt einen Bogen drumherum. Aber um deine Frage jetzt noch konkreter zu beantworten, ich stecke da schon sehr viel Zeit rein, aber das ist ja auch meine Aufgabe als Finanzblogger. Ich denke, der typische Zuschauer, der kann eben, wie gesagt, von dieser eigenen Hobbys ausgehend sich einen kleinen Branchenradius, eine Branchenkompetenz aufbauen und dann Stück für Stück das Ganze erweitern. Und man hat ja auch den Vorteil, jeder kann ja auch sich seine Anlagekriterien selbst festlegen. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich investiere den Großteil in den MSCI World ETF und in den Sparplan und dann mache ich mal als Hobby anfangs nur wenige Einzelaktien in Branchen und Unternehmen, bei denen ich mich gut auskenne, bei denen ich eine Freude habe, da mitzumachen. Und wenn einem das dann wirklich passt und man da ein gutes Gefühl dafür hat, ein gutes Verständnis dafür entwickelt hat, dann kann man das ja, wie gesagt, Stück für Stück ausbauen.
Wir haben jetzt hier ein paar Fragen. Ich würde mit einer noch einen Schritt zurückgehen. Konkret zu deinem Kriterium, Verhältnis Free Cashflow zu Market Cap. Was bezeichnest du da als gut?
Ja, das hängt immer von genau? Das hängt immer von der Stabilität und der Wachstumsrate ab. Wenn ein Unternehmen aus meiner Sicht in der Lage ist, zum Beispiel seinen Free Cashflow jährlich um 10% zu steigern, dann würde das ja bedeuten, dass in 7 Jahren die Ertragsrate schon doppelt so hoch ist wie heute. Ja, dann kann ich auch eine anfänglich etwas geringere Free Cashflow-Rendite problemlos ins Depot kaufen, weil über die Jahre dann die Ertragskraft so stark ansteigt, dass das im Verhältnis zu der Marktkapitalisierung, die ich gezahlt habe, dann trotzdem ein sehr attraktives Investment werden wird. Ja. Typischerweise würde ich erstmal sagen, die Summe aus Free Cashflow-Rendite und nachhaltiger Wachstumsrate sollte 10% erreichen oder übersteigen. Ja, das ist ja die skizzierte Renditeerwartung. Das heißt, wenn ein Unternehmen wie jetzt beispielsweise eine Monster Beverage, also dieser Energy-Trinkhersteller, wenn der mit einer Free-Cashflow-Rendite von 3% bewertet wird, aber ich glaube, dass er 10% pro Jahr wachsen kann, dann landen wir bei 13% Renditeerwartung, dann befindet sich das in meinem Depot. Also Disclaimer, ich habe in die Aktie investiert, ja, habe dann einen Interessenkonflikt dann, aber ich glaube, es ist eine Marktkapitalisierung von 50 Milliarden. Also das sollte jetzt nichts passieren und ihr macht euch ja auch eher mal eure eigenen Gedanken, bevor ihr eine Aktie kauft. Wohingegen auf der anderen Seite, wenn es ein Unternehmen gibt, was vielleicht eine Free-Cashflow-Rendite von 8% hat, aber ich überhaupt kein Wachstumspotenzial sehe, dann weiß ich nicht, warum ich dieses Unternehmen kaufen soll. Ja, weil die einzige Rendite, die ich erwarten kann, ist irgendwie eine Dividende oder eine Aktienrückkaufsrendite. Es wächst nicht, es steigert die Ertragskraft nicht. Also wird es in 10 Jahren bei einem identischen KGV auch noch einen identischen Kurs haben und dann muss ich die 8% Dividendenrendite auch noch versteuern. Dann bleibt netto nur noch 6%. Dann würde ich sagen, nee, gar nicht so interessant. Aber als Daumenregel gepeilt würde ich sagen, ich würde immer mindestens 3% Free Cashflow Rendite erwarten. Das wäre schon das unterste Ende der Bandbreite. Und nach oben hin natürlich, ja, je mehr, desto besser. Aber man muss auch aufpassen, wenn ein Unternehmen irgendwann 15% oder 20% Free Cashflow Rendite hat, dann müssen die Warnglocken angehen. Ja, weil das bedeutet dann, hier übersehe ich vielleicht etwas. Ja, also warum komme ich auf so einen hohen Wert? Ja, so der Markt hat ja schon eine gewisse Effizienz. Und dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass einfach viele Insider einer Branche schon wissen, dass die Ertragskraft stark absinken wird und dementsprechend die Aktie schon durch Verkäufe gesunken ist im Kurs. Ich diese Information aber noch nicht habe und denke, boah, 20% Free Cashflow Rendite, mache ich 20% im Jahr, aber in Wahrheit habe ich einfach auf einer veralteten Datengrundlage entschieden. Das heißt, da muss man dann ganz genau prüfen, wenn der Wert irgendwie 12% oder 15% übersteigt, muss man wirklich ganz genau prüfen, ob man wirklich der Meinung ist, dass dieser Free Cashflow nachhaltig, das heißt über den Zyklus hinweg, zu erreichen ist. Das ist dann auch oft noch so letztlich das Rätsels Lösung, dass man vielleicht ein Boomjahr hatte wie 2021 in der Tech-Industrie. Da haben einige Unternehmen eine Menge Geld verdient, aber jetzt merken wir, oh, das wird sich doch nicht endlos so fortsetzen. In jeder Industrie sind irgendwann die Wachstumsraten begrenzt und plötzlich ist die Free Cashflow Generierung schon wieder geringer. Und deshalb, da muss man dann einfach vorsichtig sein. Ja, also bei ganz niedrigen vorsichtig sein, weil die Bewertung stark überhöht sein könnte und bei ganz hohen Free Cashflow Renditen auch vorsichtig sein, weil es bedeuten könnte, dass man was übersieht.
Und welche Zyklen du dann für typisch hältst, für einzelne Unternehmen hält dann von der Branche ab? Also Tech-Bereich, kürzere Zyklen, als du vorhin gesagt hast, bei Immobilien.
Ja, also ich glaube, am Ende ist ja die eine der entscheidenden Fragen, wenn man sich an einem Unternehmen eben wirklich beteiligt, wie viel Cash das Unternehmen generieren kann, zum Beispiel in den nächsten 10 Jahren. Und da wird es jetzt in einer konjunkturabhängigen Branche wie der Chemiebranche so sein, dass es eben Jahre gibt, in denen die Unternehmen weniger verdienen und es wird auch Jahre geben, in denen sie sehr viel verdienen. Und dann wäre es eben falsch, entweder auf ein sehr niedriges oder sehr hohes Jahr abzustellen, weil das eben nicht der Summe entspricht, die wir über 10 Jahre erwarten können. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen mit sehr geringen Schwankungen, da würde ich jetzt beispielsweise die nicht zyklischen Konsumgüterunternehmen dazu zählen, wie die schon angesprochene Coca-Cola, was einfach daran liegt, dass die Menge an Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, relativ konstant ist, weil wir einfach mit Durst aufwachen. Klar kann es sein, dass in einer ganz schweren Krise auch mal der eine oder andere Konsument von der Markencola auf das Leitungswasser umsteigt, aber bei einem Preis von etwa 1 Euro pro Flasche ist das auch sehr unwahrscheinlich, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das da auch nicht oft passiert ist. Ja. Und deshalb muss man einfach ja mal die Kursentwicklung der letzten 20 Jahre aufmachen, die Gewinnentwicklung der letzten 20 Jahre. Da gibt es ja mittlerweile auch eine Vielzahl von Aktienscreenern, wo man so Grafiken schnell und übersichtlich präsentiert bekommt. Mhm. Und dann einfach ja noch logisch denken, ob der typische Konsument das Produkt immer wieder kauft in so einer wiederkehrenden Art und Weise oder ob das etwas ist, was man theoretisch auch aufschieben kann in der Anschaffung. Ja, das würde dann eher von einem zyklischeren Geschäftsentlauf sprechen.
Dann kommen hier ein paar Fragen zu der Menge an Aktien. Jetzt möchte jemand, ein Teilnehmer, wissen, ab wie viel Einzelaktien würde das überhaupt Sinn machen? Und ein anderer Teilnehmer möchte wissen, wo für dich so die Grenze der Aktien ist. Also ist die Frage nach dem Minimal und nach dem Maximal, was einzelne Werte angeht.
Ja, gute Frage. Also die erste Frage, muss ich nochmal eine Rückfrage stellen oder die beiden möglichen Fragen beantworten. Die eine war ja, ab welchem Betrag lohnt sich überhaupt der Kauf einer Aktie, oder war das nicht gemeint, Edda?
Ich glaube, das war auf die Anzahl an Einzelaktien.
Okay, alles klar. Genau. Ja. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Artikel und Studien dazu. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, ein gewisses Maß an Diversifikation im Depot zu haben, weil es Ereignisse gibt, da kann man noch so gut und noch so lange recherchieren, die treten einfach auf, die haben eine stark negative Auswirkung auf den Aktienkursverlauf und auf den Unternehmenswert, und die kann man aber als Außenstehender so nicht vorhersagen. Ich gebe dazu mal zwei, drei Beispiele. Plötzlich kam der Dieselskandal. Ja, einige Ingenieure und Konzernbosse mögen das gewusst haben, dass da betrogen wird. Aber die Öffentlichkeit wusste es nicht, bis die Nachrichten eben in den Medien gewesen sind. Dann diese Boeing-Flugzeugabstürze, auch ganz tragisch. Jahrzehntelang ein relativ verlässlicher Flugzeughersteller. Und dann kommt plötzlich so etwas ans Licht. Oder auch, was mir persönlich passiert ist, jetzt eine persönliche Erfahrung. Ich wusste, dass es eine zyklische Branche ist. Aber ich habe eine der 4 großen US-Airlines gekauft im Januar 2020. Und dann hieß es irgendwann ab Februar oder März, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den genauen Zeitpunkt, ja, da gibt es so eine neue Grippe, Krankheit. Man hat das aber im Griff, weil jetzt werden die Flüge eingestellt. Und in Deutschland gab es erst 5 Fälle und dann 10 und dann 20. Man müsste sich keine Sorgen machen. Bis ich dann realisiert habe, wie gravierend die Auswirkungen waren, da war die Aktie auch schon am Boden. Ja. Und deswegen, um das zu verhindern, dass dann der gesamte Vermögensaufbau um 20, 40, 60% zurückgeworfen wird, wenn so ein unschönes Ereignis passiert, ist es eben wichtig, sich über die verschiedenen Branchen, verschiedenen Länder, verschiedenen Unternehmensgrößen aufzustellen. Und wie viele Titel sollten das jetzt sein? Wenn man gute Bilanzen und gute größere Unternehmen kauft, die alle schon Cashflow, Cash generierend sind, dann kann man mit einem konzentrierten Ansatz damit 10 Werten arbeiten. Ja, das ist aber auch eine individuelle Frage. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, ich möchte lieber 50 oder 100 Unternehmen im Depot haben. Dann baue ich mir sozusagen meinen eigenen kleinen ETF ohne laufende Gebühren. Da spricht dann auch nichts dagegen. Nur muss man dann eben wissen, dann kann man natürlich nicht mehr ganz genau die Entwicklung der Unternehmen verfolgen. Oder das würde eine immense Zeit erfordern, das zu tun. Ich liege irgendwo ziemlich genau in der Mitte zwischen den genannten 10 und 100. Aber wie gesagt, diese Frage, die muss jeder auch ein Stück weit für sich selbst beantworten.
Dann gibt es eine Frage zum Vorgehen. Arbeitest du mit Einmalaufträgen oder arbeitest du auch mit Sparplänen?
Also derzeit arbeite ich sehr gerne mit Einmalaufträgen, weil ich das Gefühl habe, dass ein Sparplan manchmal auch zu einer ungewissen oder unschönen Tageszeit ausgeführt wird. Das ist jetzt eine Frage, die du viel besser beantworten könntest mit den Spreads. Da muss man einfach aufpassen, dass man, wenn man eine Aktie kauft, dass die Spreads relativ eng sind. Bei den Sparplänen habe ich schon die eine oder andere Geschichte gehört, dass neben den Sparplangebühren eben auch ein überhöhter Preis für die Aktie gezahlt wurde. Da gibt es den einen oder anderen Neo-Broker, wo man ein bisschen aufpassen muss, zu welcher Uhrzeit und an welchem Börsenplatz da dann die Sparplanorder ausgeführt wird. Grundsätzlich spricht aber überhaupt nichts gegen die Sparplanstrategie. Es ist auch da eine Frage, da gibt es eben 2 Wege nach Rom an dieser Stelle und da muss jeder für sich entscheiden, was zu ihm oder ihr besser passt.
Und dann noch ein Tipp von mir hinterher, dass wirklich, ich halte das für die Ausführungszeit und den Ausführungsort einen der wichtigsten Aspekte bei einem Sparplan. Das gilt für ETFs wie für Einzelaktien. Einfach mal die Bank anrufen, dann sagen die einem das, wann sie das tun. Das ist nicht bei jedem und bei jeder Depotbank so leicht zu finden. Einfach mal anrufen. Ja. Dann noch eine Frage nach den Tools, die du einsetzt. Da möchte jemand wissen, welche Tools du verwendest.
Ja, also natürlich eine ganze Menge. Zum einen lasse ich mich gerne, wenn ich ein Unternehmen im Depot habe oder das sehr eng beobachte, lasse ich mich gerne auf den Investor Relations Newsletter setzen oder Verteiler setzen. Manchmal ist das direkt schon auf der Investor Relations Webseite abgebildet. Da kann man seine Mailadresse eintragen, bestätigen und dann bekommt man immer alle Unternehmensmeldungen per Mail zugeschickt. Manchmal findet man das dort nicht, dann muss man erst eine Mail an Investor Relations schicken, aber dann wird man in der Regel aufgenommen. Ansonsten, ja, schaue ich eben für die Zahlen und Kennzahlen am liebsten in die Geschäftsberichte, aber natürlich auch in verschiedene Aktienscreener wie den Aktienfinder oder Ticker.com oder MarketScreener.com. Da muss jeder, da gibt es ja eine Vielzahl von Angeboten, mal sich ein bisschen durchtesten und zwischen kostenfreien und kostenpflichtigen Angeboten einfach das herauswählen, was optimal passt. Was mache ich noch? Ich lese natürlich, also viel lesen ist auch ganz wichtig. Ich lese beispielsweise das Manager-Magazin. Ich habe auch mal eine Weile die Wirtschaftswoche gelesen. Da kann man auch, das Handelsblatt würde sich anbieten, je nachdem, wie viel Zeit man hat, was zu einem passt. Auch einfach mal alles einmal beim Kiosk kaufen und dann schauen, was einem am besten passt. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, einfach ein Interesse zu haben für wichtige Fragestellungen und die Unternehmen, bei denen man besonders stark investiert ist und die Branchen, die halt ein bisschen beobachten. Ja, das geht eben auch darüber, dass man so ein bisschen die Branchen-News verfolgt. Da kriegt man ja dann doch einiges mit, insbesondere wenn man eben mal eine Quartalsmitteilung öffnet oder mal einen Geschäftsbericht öffnet oder mal eine Unternehmensmeldung öffnet, die man dann hat und dann im Zweifel noch ein bisschen recherchieren. Im Zweifel auch recherchieren, melden die Konkurrenten das Gleiche, weil manchmal wird auch gerne, jetzt aktuell haben wir so ein schwieriges Umfeld, was die ganze Inflation und Preisentwicklung und Konjunktur angeht. Und dann ist es natürlich auch einfach für ein Unternehmen zu sagen, ja, wegen des schwierigen Umfelds läuft es gerade nicht gut, aber was ist, wenn die drei wichtigsten Konkurrenten alle weiterhin gute Geschäftsergebnisse vermelden? Also da muss man manchmal auch einfach ein bisschen querlesen. Im Endeffekt ist es ganz arg wichtig, wenn man Fragen hat und Dinge verstehen möchte, da so lange zu recherchieren, bis man die beantwortet bekommt. Das ist ganz wichtig und das bedeutet manchmal auch einfach nur googeln, 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 bei Konkurrenten nachlesen, bei Branchenverbänden nachlesen und dann irgendwann hat man die Frage auch beantwortet und dann weiß man auch, ob hier eine Entscheidung notwendig ist oder nicht.
Gehst du manchmal auch zur Hauptversammlung?
Ja, grundsätzlich würde ich das gerne machen. Es ist halt immer mit viel Zeitaufwand verbunden, da durch die Republik zu fahren, teilweise ein, zwei Tage aufzuwenden. Durch die Corona-Pandemie ist es zur virtuellen Hauptversammlung übergegangen. Das habe ich dann genutzt. Da habe ich dann einige Male pro Jahr eine Hauptversammlung besucht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das bei der virtuellen Hauptversammlung bleibt, ob das eine hybride Hauptversammlung wird, wo man sowohl vor Ort sein kann als auch virtuell dabei sein kann oder ob das wieder komplett auf die Präsenzhauptversammlung umschwenkt. Die hat natürlich auch Vorteile, aber grundsätzlich ja, ich schaue gerne mal bei einer Hauptversammlung rein. Dort interessiert mich insbesondere der Frage- und Antwortteil, denn die Mitinhaber, also die Aktionäre, haben ja die Möglichkeit, dem Management dort die Fragen zu stellen. Und die Art und Weise, wie Fragen beantwortet werden und auch wie sie inhaltlich beantwortet werden, das sind schon zwei hochinteressante Punkte, um insbesondere bei mittleren und kleineren Unternehmen dann mitzubekommen, wie gerade die Geschäftsentwicklung ist und die Aussichten. Bei großen Unternehmen habe ich eher schlechtere Erfahrungen gemacht, weil dort oft Juristen hocken und dann sozusagen im Backoffice irgendwelche vorformulierten Antworten schreiben und die werden dann vom Management nur runtergeleiert. Das ist dann nicht so der große Erkenntnisgewinn.
Das beantwortet meine eigene Frage, die ich dir als nächstes gestellt habe, ob da die Größe des Unternehmens nur ein Ausschlag ist. Hier möchte jemand was wissen, das geht im Bereich, der ist an der Börse genauso wichtig wie kaufen, nämlich das Verkaufen. Wenn du verkaufst, fangen wir mal mit dem einen Punkt an. Wann entscheidest du, dass Aktien nicht performen, so wie du es erwartet hast, und wann verkaufst du die dann wieder?
Ja, also wir haben ja am Anfang durchgesprochen, wie ich meine Renditeerwartung berechne, nämlich anhand von aktueller Free Cashflow-Rendite und erwartetem Gewinn- oder Free Cashflow-Wachstum. Wenn jetzt nach mehreren Jahren dieses Gewinn- oder Free Cashflow-Wachstum nicht einsetzt, dann muss ich mich natürlich schon fragen, ob meine ursprüngliche Annahme richtig war oder ob das Unternehmen einfach abgeschlagen ist, warum auch immer, und nicht die Wachstumsraten erreichen kann. Wenn das der Fall ist, dann muss ich schon noch mal ganz genau in mich gehen und überlegen, ob mein Geld bei diesem Unternehmen gut aufgehoben ist, wenn es jetzt schon mehrere Jahre permanent Wachstumsziele verfehlt hat. Es kann aber auch sein, dass einfach das Branchenumfeld schwierig ist und deshalb das Wachstum erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung einsetzt. Das wäre dann eher ein Grund dafür, doch zu halten oder sogar aufzustocken. Ansonsten könnte die Situation eintreten, dass ein Unternehmen so stark sich im Kurs entwickelt, dass das einfach sehr, sehr teuer wird und dann das Geld woanders besser für uns arbeiten könnte. Dann würde ich gegebenenfalls auch mal einen Verkauf in Erwägung ziehen. Dann kann natürlich der Fall der Übernahme passieren, der mir jetzt schon ein paar Mal passiert ist in der letzten Zeit. Der ist deshalb ärgerlich, weil typischerweise werden die Unternehmen übernommen, die hervorragend performen und bei denen langfristig sogar noch deutlich mehr möglich wäre. Das erkennt irgendjemand anderes. Ja, dann wird es mir weggekauft und dann muss ich verkaufen. Dann habe ich zwar einen schönen Gewinn, aber den muss ich voll versteuern. Und ich muss jetzt erstmal eine Alternative für das Geld suchen. Und das ist oftmals gar nicht so einfach, weil das gut angelegt war. Also das wäre noch ein Fall. Ja, und ansonsten natürlich die, wenn da jetzt ein Management reinkommt, was eine Strategie vorstellt, die mir gar nicht gefällt oder die mir sehr risikoreich erscheint, dann würde ich auch einen Verkauf in Erwägung ziehen. Aber du merkst schon, es gibt einen bunten Strauß an möglichen Kunden. Und am Ende mache ich das so, dass ich eben jedes Quartal oder jedes Halbjahr oder jedes Jahr meine Position im Depot durchgehe und einfach prüfe, hat jetzt die Unternehmensentwicklung gestimmt und was steht zum Beispiel im Brief an die Aktionäre vom Vorstand und dann überlege, auch einen Blick auf das Bewertungsniveau werfe und dann überlege, ob ich denke, dass das Unternehmen auch im nächsten Jahr den Platz in meinem Depot verdient hat. Denn um da jetzt mal den Christian Röhl zu zitieren, am Ende ist es ja schon eine Buy and Hold and Check Strategie. Und dieses Check sollte man eben auch nicht vergessen. Und ja, und in welchem Rhythmus man da diesen Check durchführt, das ist auch wieder etwas, das jeder für sich beantworten muss. Ich denke mal, jährlich sollte schon drin sein. Man kann das auch halbjährlich machen, aber man braucht es auch nicht übertreiben.
Danke dafür. Nimmst du auch mal Gewinne mit, möchte jemand wissen? Und wenn, dann wann? Also.
Ja, wie schon angesprochen, also diese Formel, an der orientiere ich mich immer sehr gerne als Ankerpunkt, also Free Cashflow Rendite plus erwartetes Gewinnwachstum. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Coca-Cola sich im Kurs verdoppeln würde, sozusagen in diesem Jahr, dann würde die Free Cashflow Rendite von 4% auf 2% absinken. Und dann würde ich irgendwann sagen, jetzt habe ich noch 2% Free Cashflow Rendite, vielleicht 4% erwartetes Wachstum. Das sind jetzt noch 6% pro Jahr. Eine Aktienanlage ist eine riskante Investition. Wir haben Kursrisiken. Wenn mal wieder irgend so eine Rezession oder eine extrem starke Zinserhöhung oder was auch immer, eine Pandemie, was auch immer eben geopolitisches Risiko eintritt, dann kann es passieren, dass kurzfristig alle Aktien fast im Gleichklang nach unten gejagt werden. Ja, sozusagen ein Aufzug, der im freien Fall sich befindet. Und das ist auch bei einer Coca-Cola passiert, obwohl die seit mehr als 100 Jahren beweisen, dass sie erfolgreich im Geschäftsleben unterwegs sind, wurde die da, glaube ich, auch 30% oder 40% nach unten geschickt. Ja, und wenn die Renditeerwartung dann irgendwann auf 7, 6 oder 5% abfällt, dann bin ich irgendwann nicht mehr bereit, dieses Investment zu halten, weil ich trotzdem Kursrisiken habe, unternehmensspezifische Risiken habe. Und wir haben ja immer Anlagealternativen. Ja. Es gibt ja da tausend, hunderte oder tausende von Aktien. Und in der Regel wird man schon Anlagealternativen finden, bei denen eine höhere Verzinsung möglich ist. Und dann würde ich eben auch mal tauschen.
Hast du Mindest- oder Höchstanlagesummen? Jetzt ist die Frage nicht nach der Anzahl verschiedener Aktien, sondern nach tatsächlich der einzelnen Investition.
Ja, also wie schon angesprochen, die Gewichtung sollte nicht zu groß werden. Das sozusagen die Grenze, mit der ich mich noch wohlfühle, sind etwa 10% des in Aktien investierten Vermögens. Wenn eine Position darüber hinaus wächst, zum Beispiel aufgrund starker Kursgewinne, dann mache ich mir schon sehr genau Gedanken darüber, ob ich die nicht mal etwas trimme, einfach um nicht zu abhängig zu werden von diesem einzelnen Unternehmen und dieser Unternehmensentwicklung.
Und nach unten? Gibt es nach unten eine Grenze? Oder ist das egal?
Ja, ich meine, man muss natürlich aufpassen, dass die Orderkosten nicht zu hoch werden im Verhältnis zum investierten Kapital. Jetzt gibt es ja diese Neo-Broker. Teilweise kann man jetzt ja Aktien schon für 1, 4, 5 Euro, was auch immer kaufen. Dann kann man theoretisch auch mal für 500 Euro oder für 300 Euro eine Aktie kaufen, wenn die Gebühren nur 1 Euro betragen. Ja, das ist ja trotzdem eine geringe Kostenquote. Aber ja, ich habe tatsächlich den Ansatz, dass ich das ein oder andere Unternehmen in einer sehr geringen Gewichtung im Depot habe, weil es erscheint mir noch nicht so attraktiv bewertet, dass ich da eine große Position draus machen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich so überzeugt von den langfristigen Perspektiven und der Aufstellung und dem Potenzial des Unternehmens, dass ich es dann doch mal ins Depot kaufe, um es dann einfach noch enger zu begleiten ab sofort. Weil das habe ich für mich auch die Erfahrung gemacht, wenn etwas im Depot drin ist, bin ich aktiver dabei, wie sich ein Unternehmen entwickelt, wie wenn es nur jahrelang auf der Watchlist sich befindet.
Mhm. Skin in the Game ist hier der Ausdruck, den man hier unten benutzt.
Genau.
Und jetzt noch mal eine Frage, ob du diese Fluglinien oder waren das Fluglinien oder Flugtechnik-Aktien 2020, ob du die verkauft hast oder ob du die noch hast?
Ja, ich habe es dann wie der Buffett gemacht und habe mich davon getrennt. Das war, ich kann es auch noch konkreter sagen, ja, einer sozusagen der zweitgrößte Fehler der letzten Jahre. Wir können auch gleich mal über den größten der letzten beiden Jahre sprechen. Das war die American Airlines Aktie. Ich wusste, dass sie relativ hoch verschuldet ist. Sie wäre aber für eine normale Krise, wie es in der Airline-Industrie immer wieder vorkommt, trotzdem Vulkanausbruch oder was auch immer dort passiert, finanziell ausgestattet gewesen. Dass jetzt natürlich so etwas reinkommt, ich glaube, die stärkste Pandemie seit über 100 Jahren habe ich halt nicht kommen sehen. Es war aber ein kleiner Depotanteil, irgendwie 1 oder 2%. Und dann habe ich die halt mit minus 40 oder minus 50% verkauft, habe das Geld dann in andere Aktien investiert. Die ist, glaube ich, jetzt gut gelaufen. Und weil ich einfach dachte, ausgehend vom damaligen Kurs ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so gut, weil die sich jetzt eine Menge Schulden in die Bilanz nehmen müssen, weil sie Kapitalerhöhungen durchführen müssen, um genug Liquidität zu haben und weil auch für mich unklar war, wie schnell das Geschäft wieder anspringt. Und ja, deswegen habe ich damals dann die Aktie verkauft.
Und aber du hast es schon angeteasert, was war der größte Fehler, wenn das der zweitgrößte war?
Ja, der größte Fehler, der ist im letzten Jahr passiert, sozusagen betragsmäßig noch etwas größer gewesen, das war die Gazprom-Aktie. Ich bin ein Kind, das im Frieden aufgewachsen ist und ich erinnere mich noch an meinen Geschichtslehrer, der gesagt hatte, ja, irgendwie so eure Eltern und Großelterngeneration, die musste noch so diesen Schrecken und die Kriegsangst mitmachen im Zweiten Weltkrieg und danach im Kalten Krieg. Aber ihr wachst hier im betuchten Europa auf, ihr macht euch darum mal keine Sorgen. Und das war wirklich so ein Glaubenssatz, den ich hatte, ja. Die Wahrheit ist auch, an den Kapitalmärkten hatten russische Aktien schon immer einen gewissen Bewertungsabschlag. Das heißt, da gab es eine Risikoprämie. Das heißt, da haben andere ganz klar gesehen, irgendwann könnte mal eine Verschlechterung der Lage kommen. Ich habe mit meinem ja, relativ jungen Alter und diesem falschen Glaubenssatz daran geglaubt, dass das nicht so ist und hatte dann eben eine, ich glaube, 3% Position in Gazprom. Ich habe sie dann noch im März verkauft, bevor das Ganze geschlossen wurde. Ich habe sie etwa zum Einstandskurs verkauft, aber davor hat sich eben ein schönes Plus angesammelt und das ist wieder hingeschmolzen. In China habe ich schon länger keine Aktien mehr, weil dort bin ich vor Ort gewesen. Das hat mir gereicht, um sozusagen genug Abstand zu nehmen vor diesem Land und vor allen Dingen den Eigentumsrechten in dem Land. Aber in Russland, das war so ein Fehler und deswegen, was habe ich daraus gelernt? Noch stärker darauf zu achten, dass es ein Staat ist, in dem sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet, in dem eine Investitionssicherheit vorherrscht, Eigentumsrechte gewahrt werden und idealerweise einfach auch eine stabile Demokratie vorhanden ist, um dann für mehr Rechtssicherheit zu sorgen, damit mir das eben möglicherweise so nicht nochmal passiert.
Ja, sehr nachvollziehbar. Noch vielleicht eine letzte Frage zum Schluss. Da möchte nur ein Teilnehmer ein paar Aktienliteraturtipps haben, mit auf dem
Ja,
Weg neben den vorhin schon genannten.
das ist insofern eine gute Frage, als dass es ja ein ganz breites Spektrum an Literatur gibt. Deswegen, ich würde jetzt erstmal generell sagen, ganz generell gesprochen, ich lese alles, was der Buffett geschrieben hat. Da gibt es auch Bücher über ihn oder auch seine Geschäftsberichte und seine Briefe an die Aktionäre. Die gibt es sogar kostenfrei seit mehr als 50 Jahren auf der Website von Berkshire Hathaway einzusehen. Dafür muss man aber Englisch können, man könnte sie übersetzen. Bücher über ihn gibt es auch auf Deutsch. Denn ich denke, von ja, einem der erfolgreichsten Investoren, wenn nicht sogar dem erfolgreichsten Investor, kann man eine Menge lernen. Man sollte ihn nicht kopieren, aber man kann ganz viele Gedankengänge einfach mal für sich selbst durchdenken und dann das eine oder andere übernehmen. Das wäre so die größte Empfehlung. Ansonsten auch Peter Lynch, ein sehr erfolgreicher Fondsmanager gewesen. Er hat ganz tolle Bücher. Er ist auch in der geschrieben. Er ist auch in der Lage, Dinge verständlich zu erklären. Das mag ich sehr an seinen Werken. Und falls darüber hinaus noch Fragen bestehen, bin ich ja dann auch per Mail erreichbar.
Prima. Vielen, vielen Dank, Jonathan, für deine Zeit zu finden. Auch alles oder sehr viel auf abilitato.de. Und da bist du bestimmt auch kontaktierbar auf dem einen oder anderen Kanal. Ich nehme für mich was mit, dass ich mich tatsächlich mal mit Fahrradaktien beschäftigen sollte. Und dann gucke ich auch tatsächlich mal nach den von dir genannten Faktoren. Mal sehen, was ich daraus lesen kann. Vielen, vielen Dank an dich und auch an alle Teilnehmer und für die vielen Fragen, die gestellt worden sind. Und ich wünsche allen viel Erfolg an der Börse. Und das Schlusswort gehört dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und gleichfalls ein erfolgreiches Jahr 2023.